Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser Podiumsdiskussion unter dem Titel Despoten auf dem Vormarsch? Fragezeichen zur Krise der Demokratie in Südosteuropa. Sie sind hier bei einer Veranstaltung der Südosteuropa-Gesellschaft gemeinsam und in Kooperation mit Traduki, dem Übersetzungsnetzwerk, und der Bibliothekarsvereinigung Abdost. Eine ganz kurze Einführung in die Thematik, bevor ich unsere Gäste am Podium vorstelle. Die autokratischen Ambitionen, ich frage mal zwischendurch, Sie verstehen mich, ist das hier gut zu verstehen? Okay, alles klar. Die autokratischen Ambitionen eines Recep Tayyip Erdogan in der Türkei, seine entgrenzte Rhetorik gegenüber westlichen Politikern sind derzeit in aller Munde. Offensichtlich erleben wir in der Türkei den Vormarsch oder den Durchmarsch eines Herrschertyps, der Demokratisierung und Europäisierung nur als Vehikel zur Verwirklichung seiner absoluten Herrschaftsambitionen benutzt hat. Aber auch die meisten Staaten Ost-, Mittel- und Südosteuropas, einschließlich des EU-Mitglieds Ungarn, gelten heute als sogenannte defekte Demokratien. Dort, wie auch in den Westbalkanstaaten wie Mazedonien, unterhöhlen gewählte Parteien und deren Führer demokratische Errungenschaften, wie die freie Meinungsäußerung und die Unabhängigkeit der Justiz. Auch dort befinden sich offensichtlich Despoten auf dem Vormarsch, wie wir dies im Titel dieser Diskussion apostrophiert haben. Wir wollen mit unseren Gästen am Podium darüber sprechen, ob und gegebenenfalls warum wir von einer Krise der Demokratie in Ost-, Mittel- und Südosteuropa sprechen können. Wie erklären Sie die autoritären Tendenzen unter dem Mantel einer formalen Wahldemokratie? Wohin steuern Länder wie die Türkei, Mazedonien, Serbien oder Ungarn? Wo gibt es Gegenkräfte, die diesen bedenklichen Tendenzen entgegenwirken? Ich darf jetzt meine Gäste am Podium vorstellen. Ich fange an zu meiner Linken, von Ihnen aus rechts von mir, Ivana Saiko. Sie ist geboren, aufgewachsen in Zagreb, hat Dramaturgie und Literatur an der Universität dort studiert. Sie arbeitet als Autorin, Dramatikerin und Regisseurin. Ihre Theaterstücke wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt, unter anderem auf mehreren deutschsprachigen Bühnen aufgeführt. Sie hat viele Preise für ihre Arbeit bekommen. Der im Jahr 2008 erschienene Prosa-Roman Rio Bar brachte ihr bei der deutschsprachigen Kritik großes Lob als eine, ich zitiere, der wichtigsten literarischen Stimmen Südosteuropas ein. Mit diesem Roman führt sie dem Leser die Realität von Krieg und Gewalt im Balkankonflikt vor Augen. Sie bezeichnet sich selbst als politische Autorin. Derzeit ist sie Gast des DAAD-Künstlerprogramms in Berlin. Sie wird übersetzt von Mirjana Wittmann, die ich hier auch herzlich begrüße, eine alte Freundin, die das hervorragend machen wird, Kroatisch, Deutsch, Deutsch, Kroatisch. Herzlich willkommen. Ich werde auch langsam sprechen. Dann machen wir bei den Damen weiter. Dr. Natascha Wunsch wissenschaftliche Mitarbeiterin und Forscherin am Zentrum für komparative und internationale Studien an der ETH Zürich. Studiert hat sie politische Wissenschaften an der FU Berlin und an der Université Sciences Po in Paris. Sie promovierte 2016 am University College London zur Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen im Europäisierungsprozess der Länder des westlichen Balkans. Also das trifft unser Thema. Sie beschäftigt sich unter anderem mit den Faktoren, die zu einer demokratischen Konsolidierung oder Destabilisierung in Ost- und Südosteuropa führen und speziell auch mit dem, wie sie das nennt, transformativen Kraft der Europäischen Union. Dr. Gregor Meyer, ganz außen, herzlich willkommen, studierte Philosophie und Mathematik in Graz und Wien. Seit Anfang der 1990er Jahre berichtet er für Profil, der Standard und die deutsche Presseagentur dpa aus den Ländern Mittel- und Südosteuropas. In zahlreichen Reportagen beschrieb er die Kriege im westlichen Balkan und die Zeit danach sowieso. Zeitweise arbeitete er als Sonderkorrespondent in Bagdad, dann auch als Übersetzer ungarischer Literatur. 2010 veröffentlichte er gemeinsam mit einem Co-Autor im Residenzverlag das Buch Aufmarsch, die rechte Gefahr aus Osteuropa. Er lebt und arbeitet in Belgrad und Budapest. Last not least, zu meiner rechten Seite Dr. Roy Karada, studierte Politik- und Islamwissenschaften an den Universitäten Tübingen und Kiel, promovierte 2010 in Köln mit einer Dissertation zum Thema politischer Kapitalismus, Machteliten und Wirtschaft in der Türkei und den Philippinen. Er arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Geschäftsführer am Institut für interkulturelle und internationale Studien an der Universität Bremen. Mit den aktuellen Entwicklungen in der Türkei beschäftigt er sich spezifisch, unter anderem in unserer Zeitschrift der Südosteuropa-Gesellschaft, Südosteuropa-Mitteilungen. Da hat er kürzlich im Heft 4 2016 einen Beitrag veröffentlicht mit dem Thema das Ende der türkischen Demokratie. Und Herr Karadak, können Sie sich vorstellen, ist im Moment praktisch permanent auf irgendwelchen Podien unterwegs, wo es um die Erklärung geht, was ist los in der Türkei und wie ist das deutsch-türkische Verhältnis. Das war meine Vorstellung. Ich glaube, Sie stimmen mit mir überein. Das ist ein sehr, sehr interessantes und vielversprechendes Panel. Wir haben hier relativ viel Zeit zum Diskutieren, also ein kleines Privileg, über eine Stunde Zeit. Und ich lege gleich los mit einer Frage, die ich jetzt schon mal in die Runde stelle, also an alle Teilnehmerinnen. Ich würde dann Herrn Meyer bitten, da anzufangen. Sie alle beobachten als Analytiker, Journalisten oder Künstlerinnen, Autorinnen die politischen und sozialen Entwicklungen in Mittel- und Südosteuropa, einschließlich der Türkei. Wie würden Sie den Aufstieg der autoritären Regierungen und Aufstieg der populistischen Rhetorik in dieser Region beurteilen? Verstehen Sie diese Entwicklungen als Teil einer Zeitenwende? Als solche hat das der Soziologe Ralf Dahrendorf vorausgesagt. Er hat nämlich gesagt, das 21. Jahrhundert wird das autoritäre Jahrhundert, sozusagen in einer Vision. Und die Frage, die ich anschließe, ob diese Entwicklungen in Ostmittel- und Südosteuropa einem Trend folgen, den auch anderswo Putin, Trump, Le Pen und in Deutschland die AfD eben vorgibt. Herr Meyer, fangen Sie bitte an.
Ja, einen schönen guten Tag. Danke für die Einleitung und die Einführung. Ja, ich würde von einem Trend sprechen. Ob es eine Zeitenwende ist, das wage ich nicht festzustellen. Dazu fehlt mir ein bisschen die visionäre und ausmalende Kraft. Aber ein Trend ist es gewiss, das sehen wir ja. Das ist ja rund um uns herum im Gange. Zunächst jetzt einmal, einer wie Viktor Orban ist ja schon länger im Geschäft als ein populistischer Machthaber. Und tatsächlich ist es ja so, dass, sagen wir jetzt in der südosteuropäischen Region, mittelosteuropäischen Region, diese Entwicklungen, dieser Vormarsch von Populisten in diesen, was wir die Transformationsländer nennen, also in ehemals kommunistischen Ländern, begonnen hat, die 1990 Demokratien wurden nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und der Mauer. Der Aufbau einer Demokratie war nicht etwas Triviales, das zeigte sich relativ bald. Es gab am Anfang sehr viele Hoffnungen, aber es war sehr mühsam, es war sehr schwierig, es hatte auch etwas zu tun mit wirtschaftlicher Leistungskraft und vor allem mit institutionellen Kapazitäten, mit institutioneller Fähigkeit, einen modernen Staat zu machen. Und da begannen eben schon damals Defizite sich zu zeigen und nach und nach und haben sich dann haben sich Bevölkerungen in diesen Ländern mehr und mehr frustriert gefühlt und sind dann empfänglich geworden für populistischen Diskurs, populistische Rhetorik. Wir können das dann noch später ausführen, wie das denn im Detail aussieht. Jetzt muss ich aber noch dazu sagen, dass wir eine Entwicklung zum Populismus hin, diesen Trend inzwischen ja auch in den Zentren der wohlhabenden Regionen haben, mit Brexit, mit Trump, mit sehr starkem Auftritt von rechtspopulistischen Kräften in Frankreich, vielleicht auch in Deutschland. Dies erkläre ich mir wiederum auch daraus, dass es eben auch in diesen wohlhabenden Zentren nicht mehr so zugeht, wie sagen wir noch vor 15, 20 Jahren. Es ist viel Verunsicherung da. Die soziale Marktwirtschaft ist offenbar abgelöst worden durch eine neoliberale Marktwirtschaft, die viel härter in die Gesellschaft reinfährt. Es ist nicht alles so dramatisch, wie es manche darstellen, aber offenbar doch spürbar. Und diese Verunsicherungen, die das auslöst, dieser langsame Rückzug aus dem Sozialen und sicherlich in einzelnen Ländern in unterschiedlicher Intensität, hat meines Erachtens dazu geführt, dass die Populisten, die immer die simplen, einfachen und auch Sündenbock verweisenden Antworten haben, diesen Auftrieb haben konnten.
Vielen Dank, Herr Mayer. Wir werden ja an einem späteren Punkt nochmal zurückkommen auf die Ursachen dieser Welle. Ich gebe das Wort an Frau Seiko, unsere Autorin und die ja auch aus der Region stammt, aus Kroatien. Bitte, Frau Seiko.
Ich möchte sprechen aus der Perspektive von Kroatien und ich möchte aus der Perspektive Kroatien sprechen und der Dinge, die dort passieren.
Mislim da, je Hrvatska bila u jednoj specifičnoj poziciji da zapravo u momentu kad je trebala vježbati svoju demokraciju, kada su održani prvi demokratski izbori, zapravo je počeo i rat.
Ich glaube, Kroatien war in einer spezifischen Lage, dass in dem Moment, als man Demokratie zeigen sollte und freie Wahlen abhalten sollten, dass gerade dann ein Krieg begonnen hat.
S druge strane, bivša Jugoslavija, pa tako i Hrvatska, imali su tradiciju socijalne države, gdje se država brinula za radnike, dakle, bilo je besplatno školovanje, besplatno zdravstveno osiguranje, svaki radnik je imao pravo na stanovanje.
Andererseits Kroatien und auch ganz Jugoslawien kamen aus einer Lage des sozialen Staats. Alle hatten Sozialversicherung, hatten Arbeit, konnten Wohnungen bekommen, alles war gesichert.
Dakle, govorimo o generacijama ljudi koji su bili navikli da se država za njih brine.
Also, wir sprechen von einer Generation der Menschen, die gewöhnt waren, dass der Staat Sorge um sie trägt.
Ono što se dogodilo nakon rata je zapravo bilo to da je ljevica koja je trebala nositi neke, kako bih rekla, karakteristike demokracije, naglo oslabila u pokušaju da u toj tranziciji zapravo sačuva vrijednosti na koje su ljudi bili navikli. Prije svega nekakav standard i socijalnu sigurnost.
Und das war dann die Schwierigkeit der Linke, die diese Errungenschaften behalten wollte. Nach dem Krieg wurde sie immer schwächer und konnte diese Stabilität nicht mehr garantieren.
S druge strane, ljevica je također gubila i time što je nekako desno političko krilo uspjelo u potpunosti demonizirati jugoslavensku prošlost.
Und das Problem der
jugoslavensku političku prošlost.
Die Linke hatte auch eine Schwierigkeit, insofern, dass die Rechte es geschafft hat, die jugoslawische politische Vergangenheit zu dämonisieren.
Treća stvar gdje je ljevica također gubila je bila utrka da Hrvatska postane dijelom Europe, što je značilo da između ostalog mora generale koji su bili optuženi za ratne zločine predati Međunarodnom sudu u Haag.
Und das dritte Problem für die Linke war, dass die Generäle, die in dem Krieg der 90er Jahre mitgemacht haben, dem Haager Gericht übergeben werden sollten.
Dakle, ljevica koja je trebala biti nekako mjesto demokratičnosti bavila se sa ovim nekakvim, rekla bih, velikim problemima. A za to vrijeme desnica je u potpunosti preuzela diskurs koji inače ljevica imala, socijalni diskurs.
Und so war die Linke mit diesen Problemen beschäftigt, während die Rechte eigentlich die soziale Diskussion vereinnahmt hat.
Tako da se dogodilo da nakon ove financijske krize svega kad je Hrvatska strašno siromašila, zapravo politička opcija koja se direktno obraćala siromašnom narodu je bila desna politička opcija, ne lijeva.
Und so hat in dieser Lage, wo die Bevölkerung verarmt ist, hat die Rechte die Situation ausgenutzt und hat sich mit linken Parolen, also als soziale Partei dargestellt.
I zapravo tu negdje započinje ovaj disbalans da desnica u zadnje vrijeme u Hrvatskoj zapravo pobjeđuje na izborima.
Und so kam es zu diesem Disbalans, also zu diesem Ungleichgewicht, dass die Rechte ständig bei den Wahlen gewinnt.
No, nekako dobra stvar je zapravo što bez obzira Hrvatska ima isto tako tradiciju političkih pobuna i tako da se neprekidno se stvaraju neke nove političke opcije i trenutno činjenica da je ljevica u takvoj krizi uzrokovala to da su se sada stvorile dvije nove lijeve stranke, što mislim da će imati kao posljedicu neku novu pozitivnu dinamiku u Hrvatskoj.
Andererseits ist es positiv, dass Kroatien eine Tradition der politischen Rebellionen hat und das führte offenbar dazu, dass jetzt die Linke eigentlich zwei Parteien hat, so dass es eine Hoffnung besteht, dass da irgendwas kommt.
Ja, wir haben jetzt schon sind jetzt in ein Länderbeispiel quasi eingestiegen, nach Kroatien, haben gehört, dass es ja letztendlich eine zentrale Frage ist, ob die klassischen linken Parteien die Leute noch mitnehmen können, ob sie noch eine Agenda haben, die sozial überzeugend ist. Das ist ja sicherlich ein Thema, das uns in ganz Europa eigentlich im Moment beschäftigt und vielleicht kommen wir später da auch nochmal drauf zurück. Ich gebe weiter an Herrn Karada, der ja auch in seinen Arbeiten immer die vergleichende Perspektive sucht. Auf die Türkei kommen wir nachher dann gleich. Aber jetzt nochmal aus dieser vergleichenden Perspektive einige Worte zu diesem Thema.
Ja, guten Tag. Dieser Trend ist auf jeden Fall da. Der ist auch nicht erst seit 2013 da, sondern seit 2008. Seit 2008 gibt es Rückschritte im, ich weiß nicht, ob Sie den kennen, Freedom of the World Report. Ja? Seit 2008 gibt es also nicht mehr diese demokratischen... Hört man mich? Oh, okay, man hört mich. Das ist also ein internationaler Trend und ein langfristiger Trend und der wird auch noch anhalten. Er wird deswegen anhalten, weil es immer Bewegungen gibt, demokratischer und autoritärer. Und jetzt sind wir eben in einer autoritären Wende, die damit zu tun hat, dass der Liberalismus mal wieder nicht geliefert hat, was er versprochen hat, wie in den 20ern damals oder wie im 19. Jahrhundert. Und es gibt eine Art des europäischen Liberalismus, den EU-Liberalismus, der eben in Ost- und Südosteuropa viel geliefert hat. Es wurde viel investiert in Infrastruktur etc. Aber die EU hat es nicht geschafft, irgendeine Friedenslösung in Bosnien und Kosovo wirklich gesellschaftlich zu verankern, mit der die Menschen leben können und die auch das einlöst, was die EU versprochen hat mit Stabilitätspakt etc. Die EU hat immer noch die Euro-Krise nicht gerettet. Ja, es gab die Finanzkrise 2007, 2008, die ist dann gemündet in eine Euro-Krise, die zurückzuführen ist auf schlimme Widersprüche im Euro-Regime selbst. Und es wird sehr viel Energie und Geld kosten, dieses Regime abzubauen und in irgendwas Neues umzuwandeln. Das kostet politisch sehr viel Kraft und niemand bringt diese Kraft derzeit auf. Und deswegen werden wir auch in Zukunft noch diese Widersprüche haben. Ein anderes Feld ist eben die tragische Erkenntnis, dass die EU nicht nur in Europa nicht für Frieden sorgen kann, beziehungsweise nicht für einen dauerhaften Frieden sorgen kann, sondern dass sie auch in den derzeit virulenten Kriegen in Syrien und Irak keine Friedenslösung bieten kann. Da ist sie einfach kein Akteur. Ja, da sind die USA involviert, da sind die Russen involviert, da sind die Türken involviert. Die EU kann noch so oft davon reden, dass sie gerne Fluchtursachen wirklich bekämpfen möchte. Sie kann es aber nicht. Sie kann es im Nahen Osten nicht, wo die Kriege ausbrechen. Und sie hat kein Programm gegen die strukturelle Armut in Afrika, was eben diese Flüchtlingszahlen generiert. Das wird uns die nächsten Jahrzehnte noch beschäftigen, leider. Und deswegen gibt es eben auch diesen diskursiven Raum für andere Antworten, die eben autoritärer sind, die nationalistischer sind, weil diese europäische Spielart des Liberalismus nur eine Weile geliefert hat und dann eben nicht mehr.
Ja, wie das in der Türkei gelaufen ist, da werden wir dann später noch dazu kommen, ein Sonderfall. Die Türkei fühlt sich ja quasi verlassen von der Europäischen Union. Frau Wunsch, Ihre Einschätzung, ich verbinde das gleich mit einer nächsten Frage, die wir hier gleich vielleicht anschließen können. Sie beschäftigen sich ja in einer vergleichenden Perspektive auch mit den Ländern, überhaupt mit der ganzen EU-Politik. Und da gibt es ja verschiedene Indizes, die demokratische Entwicklung messen, in der Region und weltweit. Was sagen diese Statistiken über die Dynamik? Also geht es aufwärts, geht es abwärts quasi in der demokratischen Entwicklung? Und aus dem, was Sie schreiben, erinnere ich, dass Sie unterscheiden zwischen demokratischer Stagnation und demokratischer Regression. Und vielleicht können Sie dazu kurz was sagen.
Ja, also zunächst einmal ein ganz wesentlicher Unterschied, den man machen muss bei dem Erfolg des Populismus, ist, dass wir bis auf diese bedauerliche Ausnahme Trump in Westeuropa tatsächlich oder im Westen im Ganzen noch keinen Wahlerfolg hatten der Populisten, in dem Sinn, wie wir das im Osten beobachten können. Und das ist für mich wirklich ein ganz wichtiger Unterschied herauszustellen, dass der Erfolg dieser populistischen Tendenzen eben nicht 10, 15, 20% der Wahlbevölkerung erfasst, sondern eben sehr viel mehr und beispielsweise im Falle Ungarns auch tatsächlich eine Mehrheit der Bevölkerung, die jetzt für Orbans Partei eine Zweidrittelmehrheit im Parlament ermöglicht hat. Jetzt konkret zur Messung der Qualität der Demokratie, das ist immer schwierig, das statistisch zu erfassen. Und es gibt viel Kritik an diesen verschiedenen internationalen Messgeräten. Dennoch zeigen tatsächlich sämtliche internationalen Einschätzungen nach unten, was Mittelost- und Südosteuropa angeht. Zum einen gibt die Nichtregierungsorganisation Freedom House den Nations in Transit Report aus und hat da festgestellt, für die südosteuropäischen Länder, mit denen wir uns ja heute befassen, dass 2016 das durchschnittliche Demokratieniveau für alle 6 Länder, die in dieser Kategorie auftreten, den gleichen Stand erreicht hat wie bereits 2004. Sprich im Durchschnitt, manche Länder haben sich ein wenig positiver entwickelt, aber im Durchschnitt haben wir tatsächlich eine komplette Stagnation, was angesichts dessen, dass diese Länder noch im demokratischen Wandel begriffen sind, durchaus beunruhigend ist. Auch der Bertelsmann-Transformationsindex, der sich eine ganze Reihe verschiedener politischer und marktwirtschaftlicher Kriterien anschaut, findet für das Jahr 2016 in den 11 der 17 betrachteten Länder Verschlechterungen. Wieder vor dem Hintergrund, dass diese Länder noch im Demokratisierungsprozess sind, ist eine Verschlechterung dann natürlich besonders beunruhigend. Nun zu dem zweiten Teil der Frage zu der Unterscheidung verschiedener Arten von demokratischen Rückschritten. Hier spreche ich tatsächlich für Südosteuropa von diesen zwei Kategorien, die erwähnt wurden. Zum einen demokratische Stagnation, was ist darunter zu verstehen? Es ist eine Verlangsamung der Demokratisierungstendenzen. Also wir sehen ohnehin einen eher schleppenden Wandel in den Ländern Südosteuropas, wenn man sie mit Mittelosteuropa vergleicht, in der Länge, in der Dauer des Demokratisierungsprozesses. Das ist natürlich bedauerlich. Ich denke hier speziell an die Länder Bosnien, Kosovo, wo sich das besonders zeigt. Es ist aber vielleicht auch angesichts dessen, dass in Mittelosteuropa die demokratische Konsolidierung stark von der EU getrieben wurde, angesichts der geringeren Beitrittsperspektive für diese Länder in die EU durchaus erwartbar. Das heißt, wir sehen Stagnation, aber es ist noch nicht alarmierend. Was alarmierender ist, ist die regelrechte demokratische Regression, die in einigen Ländern Südosteuropas zu sehen ist. Vor allem in Serbien, Mazedonien, auch in Montenegro, wo wir eine tatsächliche Verschlechterung demokratischer Standards haben. Die Länder rutschen unter bereits erreichte Standards zurück. Wir haben zunehmend autoritäre Führungspersönlichkeiten, die an der Macht sind. Und das, obwohl sie zugleich weiterhin ihr Interesse an einem EU-Beitritt verkünden.
Ja, also die Zahlen, die Messungen sprechen ihre Sprache und sind sehr eindeutig. Also es ist ein besorgniserregender Trend. Ich glaube, wir sollten jetzt mal in die Beispiele gehen, um wirklich zu verstehen, was vor Ort passiert. Sollten wir uns einzelne Länder ansehen. Wir haben ja hier unsere Experten sitzen und da fange ich an mit Roy Karada. Die autoritäre Wende in der Türkei ist sicherlich die radikalste, spektakulärste in der Region. Ich glaube, in aller Munde sind diese unsäglichen verbalen Attacken Erdogans gegenüber der Kanzlerin, anderen politischen Führern. Was passiert in der Türkei? Was ist da los? Was führt dazu, dass das Ganze so eskaliert?
Gut, da ist jetzt so einiges drin. Was jetzt dafür sorgt, dass alles so eskaliert, ist eben die Tatsache, dass Erdogan und die AKP sich nicht sicher sein können, ob sie dieses Referendum gewinnen. Und deswegen wird sehr viel mobilisiert, es wird sehr viel eskaliert, um die eigenen Reihen zu schließen. Ja, das können Sie sich wie folgt vorstellen, man krakelt darum. Man weiß, es gefällt niemandem, man schaut, wer in der eigenen Partei als erstes irgendwie Unmut äußert, dass das vielleicht nicht gut aussieht gegenüber unseren Partnern im Westen. Und diese sind damit identifiziert und können dann beseitigt werden, also politisch beseitigt werden. Ja, das ist quasi der eine Mechanismus, um intern die Reihen zu schließen, weil die einzige Quelle von Unruhe für Erdogan, also was ihm wirklich schlaflose Nächte bereitet, ist, wenn es keine Erfolge mehr gibt, wer wird der Erste sein, der in der Partei gegen ihn aufmuckt? Das Problem ist in der Türkei das Parteienrecht. Das Parteienrecht erlaubt, dass da keine demokratischen Parteien entstehen müssen. Es sind sehr hierarchische Organisationen. Es ist eine Person, die entscheidet, wer auf die Listenplätze kommt. Ja, das heißt, da kann man gar nicht, da hat man nicht lange Zeit zu intrigieren und Gruppen aufzubauen, zu netzwerken, um irgendwann mal wen loszuwerden, sondern man ist direkt sichtbar, weil natürlich jeder verraten werden kann von anderen, die Teil dieser Gruppe sein könnten, die das Land retten könnte. Deswegen passiert intern nichts. Aber was wir gerade sehen, ist einfach nur das Ergebnis einer 10-jährigen Entwicklung, in der einfach alle politischen Gegner entmachtet wurden. Das ging mit dem Militär los nach 2007. Nach dem Militär waren dann die war das Verfassungsgericht dran. Das wurde machtpolitisch ausgeschaltet. Dann waren die Richter und Staatsanwälte dran im Kampf gegen die Gülenisten. Die Journalisten haben es die ganze Zeit abbekommen, aber seit 5 Jahren ganz dramatisch. Inzwischen eben auch Akademiker und Intellektuelle. Die Universitäten werden derzeit gleichgeschaltet. Habe ich wen vergessen? Die Kurden, genau. Kurdische Aktivisten, linke Aktivisten. Das sind sicherlich keine Freunde dieses autoritären Experiments in der Türkei. Und das ist passiert. Ja, das ist alles schon hinter uns. Das heißt nicht, dass Sachen sich nicht verändern können. Nur ist das Problem, dass der Schaden schon angerichtet ist. Der Schaden ist deswegen schon angerichtet, weil einfach neue Formen von Politik jetzt gefunden werden müssen, weil die etablierten Formen eben diesen Autoritarismus hervorgebracht haben. Und man war eben Teil einer Geschichte, wo vermutlich die wichtigen Kämpfe schon ausgefochten wurden. Und den Salat haben wir jetzt. Und deswegen sind auch alle so unruhig und erschüttert und frustriert, weil nicht klar ist, wie, selbst wenn ein Nein bei dem Referendum rauskommt, wie man eine neue türkische Demokratie errichten kann. Da gibt es einfach keine Antworten. Das ist das Problem.
Erdogan hat ja offensichtlich diese Vision, so etwas in das Erbe von Atatürk zu treten, Türkei 2023. Also das sind große Ansprüche und Visionen, die er hat. Vielleicht noch einen Satz dazu.
Er möchte Atatürk beerben, indem er beim 100. Geburtstag der Republik immer noch als Präsident dasteht, der es geschafft hat, diesen einen Fehler der modernen türkischen Republik, nämlich dass sie der Religion keinen freien Raum gelassen hat und Religiöse zu potenziellen Feinden des Staates gemacht hat, diesen Fehler rückgängig zu machen, um es den Menschen zu ermöglichen, auch im 21. Jahrhundert stolz, modern, religiös, türkisch sein zu können. Ja, das verkörpert er alles und am besten noch geostrategisch sehr, sehr bedeutend, damit die ganze Welt jetzt nicht unbedingt Angst haben muss, einen nicht unbedingt lieben muss, aber zumindest wird man respektiert ob der eigenen Machtfülle. Und wenn man das schafft, 2023 das zu repräsentieren, ja, dann hat man Atatürk wirklich beerbt und mehr ist in der Türkei nicht zu erreichen.
Große Visionen. Kommen wir in ein etwas kleineres und uns noch naheliegenderes Land, Ungarn, und überhaupt die südosteuropäische Region jetzt im näheren und engeren Sinne. Gregor Mayer, in Ungarn bezeichnet der Premier Viktor Orban sein eigenes Land und System als illiberale Demokratie. Wir sehen in Ungarn, dass die Entwicklung zur Demokratie oder die demokratische Konsolidierung offensichtlich nicht unumkehrbar ist. Das ist ja ein Land, was schon in der EU ist und offensichtlich Rückschritte macht. Dazu Ihre Kommentare, und dann sehen wir, wenn wir in die weitere Region schauen, weitere mehr oder weniger sehr besorgniserregende Fälle wie Mazedonien, vielleicht auch da ein Wort dazu, auch da sicherlich eine autoritäre Wende. Wenn Sie uns als Journalist davon erzählen, wie Sie diese Situation wahrnehmen und diese Entwicklungen.
Ja, Ungarn und Mazedonien, zwei Fälle, deren Genese ganz unterschiedlich ist, die aber eine inzwischen ähnliche Phänomenologie aufweisen. Ungarn ist sicherlich das nähere, möglicherweise auch bedeutendere Land. Viktor Orban ist sicherlich auch ein Ausnahmepolitiker mit einem unglaublichen Machtinstinkt, aber auch mit einem Instinkt, wann er welchen Schritt setzen muss, auch mit der Fähigkeit, Leute für sich arbeiten zu lassen, die Strategien entwerfen. Die werden nie öffentlich gemacht, natürlich. Das sind Strategien, die sich untereinander ausmachen und deswegen dann nach und nach Machtbereiche an sich reißen, wenn sie zum Beispiel mal eine Wahl gewonnen haben. Man muss dazu wissen, Viktor Orban hat bereits im Jahr 1998 zum ersten Mal eine Regierung in Ungarn angeführt. Das kam damals relativ überraschend. Das waren auch die irgendwie sehr gemütliche Nachwende, relativ gemütliche Nachwendezeit. Vor ihm haben die Ex-Kommunisten in einer eigenartigen Koalition mit den ehemaligen Dissidenten, die eine liberale, aber eher linksliberale Partei geworden sind, regiert und haben irgendwie den Aufstieg Orbans nicht ernst genommen. Kurzum, der war schon einmal von 1998 bis 2002 Regierungschef, hat damals schon diese ganze populistische Rhetorik, die völkische Rhetorik, muss man sagen, eingeführt. Nation, das Volk, nur das Volk, ja, in der Zeit. Und das hat damals noch relativ befremdlich, ja, die Stephanskrone als Ausdruck der Kontinuität des Ungartums in Karpatenbecken, auch diese Begrifflichkeit, ja, die weit hinausgeht, in revisionistische Gefilde vorstößt, an alte mittelalterliche Reiche erinnert. Und er hat die Stephanskrone aus dem Nationalmuseum, die übrigens eine Kopie ist, ins Parlament transferiert. Das war um 2000. Und es war aber noch eine Zeit, in der die demokratischen Immunsysteme der Ungarn noch nicht völlig kaputt waren. Und 2002 hat man ihn dann knapp, aber doch abgewählt. Und er hat dann daraus die Konsequenz gezogen, dass er das noch radikaler machen muss. Er hat dann angefangen, aus der Opposition heraus neu zu mobilisieren, wieder mit diesen Themen gekommen, hat große Volksaufmärsche inszeniert, hat aber dann doch eine lange Durststrecke gehabt. Er hat nämlich dann bei der nächsten Wahl 2006 sich überhaupt nicht durchsetzen können, hat aber nie davon abgelassen, beständig daran zu arbeiten, dass er wieder kommen wird, weil die anderen Fehler machen werden. Und er hat daran gearbeitet, mit den korruptiven Geldern aus der ersten Regierungszeit, sich ein Mediensystem aufzubauen, ein wirklich gut funktionierendes Medienhinterland mit Fernsehsender, mit Zeitungen. Später kamen dann Internetportale dazu. Und er hat dann gewartet, bis die anderen eben stolpern. Und das ist dann auch geschehen. Es gab dann eben wieder eine linksliberale Koalition, die, muss man sagen, schlecht war, aber jetzt nicht eine Tragödie, wie man das dann hochgespielt hat. Es gab diesen unglückseligen Ministerpräsidenten Ferenc Gyurcsány mit dieser berühmten Lügenrede, ich weiß nicht, ob Sie sich daran noch erinnern, da hat er auf einer Fraktionssitzung nach der Wahl 2006, um Sparmaßnahmen einführen zu können, die eigene sozialistische Fraktion darauf eingeschworen und dabei gesagt, wir können nicht mehr so weitermachen, wir haben ja vor der Wahl die Leute belogen und so weiter und jetzt müssen wir aber tatsächlich Sparmaßnahmen und so weiter. Und diese Rede ist dann in selektiven Zitaten ein halbes Jahr später in die Medien gespült worden. Und hat dann zu wochenlangen Demonstrationen mit auch Ausschreitungen und auch Übergriffen dann wiederum der Polizei gegen friedliche Demonstranten geführt. Es war eine höllische Krise. Gyurcsány ist damals nicht zurückgetreten, war aber dann eine Lame Duck am Beginn einer neuen Legislaturperiode und trat dann erst 2009 zurück. Diese Regierung war beschädigt bis ins Mark und Orbán konnte dann daraus riesigen Profit schlagen, sodass er dann bei der Wahl 2010 mit etwa 53% der Stimmen und auf der Grundlage der Gegebenheiten des ungarischen Wahlsystems eine satte Zweidrittelmehrheit erringen konnte. Und dann hat er eben das gemacht, was wir jetzt eben wissen, Abbau der Schwächung der demokratischen Institutionen, Schwächung und Entmachtung des Verfassungsgerichtshofs, Eingriffe in die Justiz, Besetzung der Staatsanwaltschaft mit einem ihm treu ergebenen Parteisoldaten. Er hat angefangen, Kampagnen gegen die, was dann gut ankam, auch eine Zeit lang gegen die Banken, wegen den Fremdwährungskrediten. Er hat angefangen, gegen die Multis vorzugehen. Das hat aber nicht wirklich eine soziale Komponente gehabt, sondern es ging darum, die Multis wegzudrängen, damit seine eigenen Oligarchen, die dann von ihm abhängig sind, deren Märkte übernehmen können. Und das ist nicht immer, aber zum Teil gelungen. Er hat also quasi wirklich für sein Populismus, und das unterscheidet ihn von verbalen Populisten, die vielleicht noch gar nicht diese Vision haben, er hat sich eine Machtbasis geschaffen für ein populistisches Regime, für ein völkisch-klerikales populistisches Regime, das sich auf diese Weise stark einbetonieren kann, weil dann plötzlich die Medien und wichtige Wirtschaftssektoren von Leuten kontrolliert werden, die ihm loyal ergeben sein müssen. Und so kamen wir dann bei 2014, da hat er dann noch einmal eine Zweidrittelmehrheit bekommen, aber eine ganz knappe, die er dann im Laufe der Legislaturperiode durch Nachwahlen verloren hat. Aber die wichtigsten Grundpflöcke dieser, wie wir es nennen können, plebiszitären Autokratie, einer gewählten Autokratie, ja, hat er eingeschlagen und sitzt damit sehr stabil im Sattel. Jetzt noch kurz zu Mazedonien. Mazedonien, eine völlig andere Ausgangsgeschichte, eigentlich die einzige der sechs ehemaligen jugoslawischen Teilrepubliken, die nicht in diese schrecklichen Zerfallskriege des ehemaligen Jugoslawiens, die bis 1999 andauernden, hineingezogen wurde. Das also wäre eine gute Ausgangslage gewesen, aber es gab einen anderen Fluch den dieses Land ohne eigenes Verschulden traf, nämlich der Namensstreit mit Griechenland. Griechenland will es nicht zulassen, dass sich Mazedonien Mazedonien nennt, weil es in Griechenland eine Großlandschaft Makedonien gibt, die natürlich also in der Region sozusagen, ja, die grenzt an den Staat Mazedonien. Und jetzt gibt es einen provisorischen Namen, Former Yugoslavian Republic of Macedonia. Das ist ein Unding und selbst das will Griechenland nicht anerkennen. Und über die Jahre hat sich herausgestellt, dass dies die Annäherung Mazedoniens an die EU und an die NATO blockiert. Weil Griechenland ist ja Mitglied in diesen beiden Organisationen und sagt, Mazedonien also mit diesem Namen darf nicht Mitglied werden. Und den Europäern, den EU-Europäern ist es nie gelungen, hier irgendwie Griechenland irgendwie eines Besseren zu überzeugen. Durch die Blockade sind dann in Mazedonien eigene Konflikte ausgebrochen. Es ist dort zu erwähnen, dass es eine 25 bis 30-prozentige, es gibt keine aktuelle Volkszählungszahlen, albanische Volksgruppe gibt, das ist also mehr als eine Minderheit, die natürlich auch durch die Ereignisse im benachbarten Kosovo dann auch, ich würde sagen, inspiriert wurde und dann ihrerseits einen Konflikt startete, um bessere Positionen in Mazedonien zu haben. Und dann der Gegenzug war, dass dann in der mazedonischen Bevölkerung Populisten kamen, die sich anboten als diejenigen, die die einfachen Lösungen haben. Und es gibt inzwischen dort dasselbe mit, oder gab bis vor kurzem mit der Regierung Nikola Gruevski ein ähnliches Regime wie das Orban-Regime in Ungarn. Die verstehen sich im Übrigen auch sehr gut. Da läuft auch sehr viel ideeller Austausch, wie übrigens auch zwischen Orban und seinem Bruder im Geiste Kaczynski in Polen.
Ja, vielen Dank. Sie haben ja auch so einen kleinen Einblick gegeben schon in den Werkzeugkasten der Autokraten sozusagen, also was da die Elemente sind. Die Medien auf Linie zu bringen, das Rechtswesen und so weiter und so weiter. Ivana Zajko, Kroatien ist da, wenn Sie die Eindrücke aus diesen Ländern hören, wesentlich besser dran, also ist sozusagen vielleicht sogar ein Erfolgs, nicht Modell, aber erfolgreicher, hat nicht diese gleiche Entwicklung genommen. Frage.
Istina, Hrvatska nije išla istim putem, ali skoro na isto mjesto došla.
Es stimmt, Kroatien ist nicht auf demselben Wege gegangen, aber ist dorthin gelangen.
Već sam rekla nešto o slaboj ljevici, otkuda ona dolazi u Hrvatskoj, zapravo nekakvim tendencijama da se na tom praznom polju ljevice sada stvore neke nove političke grupe.
Ich habe davon gesprochen, dass man versucht, also über die Linke in Kroatien, und dass man jetzt versucht, in diesem Vakuum neue Sachen zu beleben.
Problem Hrvatske je također što negdje zapravo politika u Hrvatskoj se stalno događa u reviziji prošlosti.
Das Problem in Kroatien ist, dass die Politik sich immer als eine Revision der Vergangenheit versteht.
Postoje dvije mitske figure oko kojih se beskrajno raspravlja. To su naravno Tito koji je vodio Jugoslaviju i kasnije Tuđman kojeg se smatra ocem moderne Hrvatske.
Es gibt zwei Persönlichkeiten, um die immer die Rede geht. Das sind mythische Persönlichkeiten. Einmal Tito, der Präsident Jugoslaviens war, und danach Tuđman, der Präsident Kroatien war.
I zapravo te dvije figure, oni su imaju nekakvu veliku političku potenciju i koja god politička stranka da ih koristi, oni ih koristi zapravo sa koristećih na kao ili heroje ili kao zločince možemo mobilizirati veliki broj ljudi s obzirom na to.
Diese zwei Persönlichkeiten haben eine große politische Potenz in sich und sie können dazu dienen, entweder glorifiziert zu werden oder dämonisiert zu werden und dadurch Leute, also die Stimmen für sich zu gewinnen.
Dakle, kao i u nekakvim drugim zemljama u Europi gdje se danas pojavljuju ove tendencije zapravo totalitarne, retorika igra silno bitnu.
Wie auch in den anderen Ländern Europas, wo diese populistische Erscheinungen zutage treten, spielt die Rhetorik eine sehr wichtige Rolle dabei.
I dakle, budući da ljevica tu vrstu retorike nema, jer se bavi nekakvim drugim problemima, desnica naravno pobjeđuje, to je logično.
Und da die Linke diese Rhetorik nicht beherrscht, weil sie mit anderen Problemen sich befasst, dann ist es klar, dass die Rechte eine bessere Position bekommt.
Naravno što je retorika veća, što je baroknija, što je punija, što je sočnija, ona tim bolje zapravo prikriva pravo stanje stvari u gospodarstvu, ekonomiji.
Je baroker und blumiger und geschmückter diese Rhetorik ist, kann sie besser die wirklichen Zustände in der Wirtschaft zudecken.
Stoga kad govorimo o krizi demokracije u Hrvatskoj, mi prije svega moramo shvatiti da prava demokracija u Hrvatskoj nikad nije postojala. Postojala je uvježbavanje, postojala je nekakva uvertira koja je prekinuta.
Und wenn wir von der Demokratie in Kroatien sprechen wollen, müssen wir sagen, dass sie nie gegeben hat. Es gab eine Einübung zu Demokratie, eine Ouvertüre zu Demokratie, aber so weit ist es nicht gekommen.
U javnom prostoru nosioci demokracije i demokratskih pokreta i demokratske aktivnosti su bile zapravo neprofitabilne grupe, NGO-vi, razno razne građanske inicijative, ta vrsta, zapravo te točke unutar društva koje su i nezavisni mediji, dakle to troje, koji su zapravo držali tu neku dinamiku demokracije u Hrvatskoj.
Eine gewisse demokratische Dynamik wurde gepflegt von den NGOs, also Nichtregierungsorganisationen und von und unabhängige Medien und ja, Bürgerinitiativen.
No, ono što se zapravo dogodilo prošle godine dolaskom, ja je zovem prve desne vlade u Hrvatskoj, je da su zapravo jednim rezom je ukinuta financijska potpora za sve ove organizacije.
Aber im letzten Jahr, was ich als schlimmes Zeichen ansehe, wurde die finanzielle Unterstützung allen diesen Organisationen entzogen.
Dakle, nedostatak zapravo sada praznina koja je nastala u javnom prostoru upravo ukazuje da je onaj neki dojam demokratičnosti i kritike u društvu zapravo ovisio je o institucijama, o vladi i tako dalje, o njihovom financiranju.
Und jetzt wird klar, dass eine mögliche Demokratisierung, Liberalisierung in der Gesellschaft eigentlich von der Finanzierung der Regierung abgehängt hat.
Dakle, kritiku u javnom prostoru bilo je prilično lagano uništiti, to jest ukidanje medija i ukidanjem institucija koje čine tu neku dinamiku civilnog društva, zapravo došlo do neke vrste stagnacije.
Also die Kritik der öffentlichen Medien war es ziemlich leicht zu unterbinden und so kam es zu einer Art Stagnation.
Ja, vielen Dank, Frau Sajko. Also auch in Kroatien jedenfalls keine Erfolgsgeschichte. Sie haben einen Punkt angeführt, der ist sehr, sehr wichtig und den wollen wir vielleicht hier nur noch eben festhalten. Sie haben gesprochen von der Rhetorik, von der Rhetorik der Macht und das ist eine Rhetorik, die wir, glaube ich, in all unseren Ländern sehen können. Also diese Entgrenzung der Sprache bei Erdogan sehen wir das ja ganz hervorragend. Das können wir bei Herrn Orban sehen und wir sehen es ja auch bei unseren Rechtspopulisten, die sprechen wieder von entarteter Politik und Ähnlichem und dieses Label nationale Feinde, Feinde der Nation, Feinde der Türkei, Feinde Ungarns, die sind ja auch sehr beliebt. Also ich glaube, auch ein wichtiges Element. Gehen wir jetzt zu einem anderen Punkt. Ich glaube, wir sollten noch mal einen Moment drauf gucken, wie wir denn diese autoritären Entwicklungen, diese autoritären Rückschritte erklären können. Da gibt es ja einmal die Erklärung, da denke ich an die Türkei, an Herrn Verheugen zum Beispiel, der kürzlich frühere EU-Kommissar Erweiterung, der gesagt hat, das ist ganz klar, es musste ja so kommen in der Türkei, weil die Türkei von der EU im Stich gelassen worden ist. Sie ist allein gelassen worden. Also das ist das eine Element, die EU hat versagt. Eine andere Erklärung ist, was wir schon hier gehört haben, dass das liberale Modell versagt hat, dass also das neoliberale Paradigma obsiegt hat und die Massen der Bevölkerung halt nicht mitgenommen worden sind. Und dann gibt es eine Erklärung, und da wollte ich Sie jetzt hauptsächlich nochmal fragen, das ist so diese kulturelle, kulturalistische Erklärung, dass dieses Verhalten durch historische Prägungen bestimmt wird, dass diese Leute eben so sind, weil sie so sind, und dass das etwas Spezifisches ist, das wir eben hier sehen können. Da wollte ich Sie jetzt fragen, wie können wir es denn begründen, diese Entwicklung? Ich fange mal mit Frau Wunsch hier vielleicht an.
Also ich sehe durchaus auch eine Schwäche in dieser Region selbst, was das Demokratisierungspotenzial angeht, die sich aber mit der Zeit letztlich aufgehoben hat. Also quasi in diesem unmittelbaren postkommunistischen Umbruch, und ich spreche jetzt eben über Südosteuropa, über die Balkanländer und nicht über die Türkei, war natürlich die Herausforderung sehr groß, auch für Mittelosteuropa, gleichzeitig politischen Wandel, Demokratisierung durchzuführen, Anpassung an die Marktwirtschaft, kulturelle Anwandlung. Und hier hat die EU für Mittelosteuropa eben eine sehr entscheidende Rolle gespielt, da vieles zu kompensieren an den Schwächen, die da waren. Durch den Wunsch einerseits der Zugehörigkeit zur EU, das heißt, es war einfach normativ eine unheimlich treibende Kraft, dass man sich beweisen wollte, dass man modern sein wollte, dass man auch wieder europäisch sein wollte, dieser ganze Narrativ der Wiedervereinigung Europas. Und zugleich aber auch durch, als dann einmal der Beitrittsprozess im Gange war, durch die Angst vor einer Bestrafung seitens der EU. Das heißt, es wurden ja auch zunächst die mittelosteuropäischen Länder in zwei Gruppen aufgeteilt, von denen eine Gruppe schneller beitreten sollte, weil sie eben schon mehr Fortschritte gemacht hatte. Und insofern war dieser EU-Faktor einfach ganz wichtig, um gewisse Schwächen, die es innerhalb der Länder gab, aufzuheben oder eben zu kompensieren. Beide diese Faktoren, der Wunsch der EU zuzugehören und die Gefahr einer Bestrafung durch Brüssel, sind jetzt stark geschwächt im Falle Südosteuropas, auch im Falle der Türkei. Einerseits die mangelnde Beitrittsperspektive. Die Länder fühlen natürlich sehr wohl, dass eine EU-Erweiterung derzeit einfach nicht auf der politischen Agenda der EU steht. Dafür gibt es viel zu viele andere, sehr viel wichtigere Krisen, auch intern, denen sich die EU derzeit widmen muss. Und andererseits aber auch diese Angst vor Bestrafung, die in Mittelosteuropa tatsächlich recht effektiv war. Also einfach diese Sorge, dass wenn man nicht sich an Vorgaben hält, was den Mitgliedschaftsprozess angeht, was die Verhandlungen angeht, dass es dann auch einfach nicht zum Beitritt kommen würde. Und hier sehen wir in meinen Augen eine sehr problematische, fehlende Reaktion der EU auf die Entwicklungen in Südosteuropa. In manchen Ländern hat sich das ein wenig verbessert. Also jetzt, es gibt eine durchaus scharfe Rhetorik gegenüber der Türkei. Da kann man sagen, ist das dann wieder zielführend oder quasi sind wir da über den Moment hinaus, wo es hilfreich wäre. Aber gerade in den Balkanländern, finde ich, gibt es sehr wenig explizite Kritik an den autoritären Tendenzen, die sicher nicht so sichtbar sind wie in der Türkei, aber doch deutlich auf dem Vormarsch. Und das ist für mich darin begründet, dass die EU einfach zu stark auf Stabilität setzt, auf eine Stabilisierung, und das auch erstmal als ausreichend ansieht. Das heißt, solange in diesen Ländern keine weiteren Konflikte ausbrechen, solange auf dem Papier weiterhin rhetorisch bekräftigt wird, der Wunsch zu einem EU-Beitritt, der Wunsch zu demokratischen Reformen, ist einfach seitens der EU kein besonderes Interesse daran da, jetzt noch ein zusätzliches Thema auf die politische Agenda zu bringen. Allerdings ist eben die große Gefahr, dass dieses Schweigen nicht nur den Stillstand zementiert, sondern auch bereits erzielte Fortschritte in Frage stellt. Und zudem, und da kommen wir wieder zu den internen Faktoren, auch das Risiko birgt, die lokalen Bevölkerung als Reformbefürworter zu verlieren. Denn die haben ganz stark darauf gesetzt, dass die EU als Antrieb für den Wandel galt. Und wenn jetzt die EU wegfällt und sie sehen, dass die nationalen Machthaber eben nicht so stark demokratische Reformen verfolgen, wie sie es ursprünglich angekündigt hatten, dann ist die Enttäuschung eben sowohl mit den nationalen Regierungen als auch mit der EU so stark, dass man dann eher eine Abkehr von der Politik sieht. Und die ist für die Demokratisierung natürlich sehr wenig hilfreich.
Ja, Herr Karadak, Türkei, die immer wieder gestellte Frage, diese Ablehnung, real, gefühlt, wie auch immer, von Europa, kann man damit begründen, was dort passiert ist, dass sich die Türkei entsprechend abgewandt hat, dass sich die Eliten einem anderen Weg zugewandt haben?
Ich möchte noch mal kurz auf das Argument von Verheugen zurück. Natürlich sagt Verheugen, dass Europa die Türkei im Stich gelassen hat und deswegen die Türkei jetzt diese Rückschritte erlebt, weil man nur so mit diesem Argument bekräftigen möchte, dass von der EU noch eine normative Kraft ausgeht, die Politik wirklich verändern kann. Das Tragische an der EU ist, dass sie ihren Zauber verliert. Wenn man einmal drin ist, braucht man sich nicht mehr anstrengen. Und es gibt auch genügend Arbeiten jetzt aus den letzten 2 Jahren, die zeigen, dass die EU keine wirklichen Mittel hat gegen Deliberalisierungsschritte und gegen solche autoritären Trends bei Staaten, die bereits Mitglieder sind. Das ist ein Widerspruch, der nicht aufzulösen ist. Ja, weil man kann jetzt Rechtsstaatsprozesse einleiten gegen Polen oder gegen Ungarn, aber Polen und Ungarn müssen nur politisch, diplomatisch sich gut stellen mit ein paar anderen Ländern, um dort für Stimmen zu sorgen, um irgendwelche Voten dann ungültig zu machen, beziehungsweise das zu überleben. Da kommt man nicht weg von. Das heißt, die EU verliert diesen Zauber mit der Zeit, bei jedem Land. Was bei der Türkei aber wichtiger ist, ist, dass vermutlich das ein Fehler war, der Türkei diese Beitrittsperspektive zu liefern. Denn tragischerweise kam Folgendes zusammen. Die Türkei hat die EU gebraucht in diesen frühen 2000ern und späten 90ern, um das Militär zu entmachten. Sobald das Militär nicht mehr an der Macht war, formal, informal war da noch Einfluss da, aber wenn man formal ausgeschaltet ist, und wenn jetzt der größte Machtblock ausgeschaltet ist, wozu braucht man dann noch die EU, wenn die nächsten Reformen gegen einen selbst, nämlich die AKP, geht? Ja, das heißt, die AKP war in diesen frühen 2000ern in einer schönen Lage, sie konnte sich europäisch geben, sie konnte sich demokratisch geben, weil sie nicht die Kosten trug, sondern das Militär. Das heißt, am Ende hat sich die EU zum Helfer für Erdogan und die AKP gemacht, um das Militär loszuwerden, das natürlich ein undemokratischer Akteur ist, der in der Politik nichts verloren hat. Aber in dieser Konstellation kam das so tragisch zusammen. Das heißt, Erdogan und die AKP wollten nie in die EU. Ja, vor allem nicht, wenn das was kostet. Und jetzt gibt es eben dieses Narrativ, 2005 hätte man da denen eine stärkere Perspektive geben sollen. Aber warum eigentlich? Die türkische Regierung tut so, als hätte sie ein Anrecht darauf, EU-Mitglied zu sein, was sie aber nicht hat, weil niemand dieses Anrecht hat. Und es gibt in der Geschichte genügend Gründe, die demonstrieren und aus denen man ableiten kann, warum die Türkei nicht demokratisch ist. Da ist sehr viel, da ist der Rassismus, da ist der Umgang mit Minderheiten. Da ist eine tragische Tatsache. Die Demokratie und die Freiheit wurde in der Türkei nie von unten erkämpft, sondern immer nur von oben gewährt. Das heißt, jeder neue politische Kampf ist jetzt deswegen auch so wichtig, weil man das ein bisschen umwälzen kann. Man kann das wirklich verändern. Nur es ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass man das mit so einem neuen gesellschaftlichen Aktivismus hinbekommt. Das heißt, ja, tragischerweise wird es da jetzt keine Besserung geben. Und die Europäische Union hat nicht diesen Einfluss, von der sie uns überzeugen möchte. Sie möchte uns davon überzeugen, man verfolgt dieses Programm und dann hat man 10, 15 gute demokratische Jahre. Aber das Tragische ist, dass das nicht stimmt. Aber leider müssen wir an diesem europäischen Projekt hängen, weil das das Einzige ist, das uns Frieden gebracht hat. Deswegen müssen wir ein bisschen daran glauben, dass das vielleicht doch möglich ist. Nur mit der Türkei geht das nicht. Die ist zu groß, die wäre zu mächtig etc. Die kann man nicht einbinden. Das wäre dann quasi der zweitgrößte Block in allen europäischen Institutionen. Das wäre eine echte Gefahr für die EU. Deswegen müsste man nochmal zurück in die 90er und fragen, warum Rot-Grün eigentlich darauf erpicht war, solch einen Block in die EU zu holen.
Ja, Erdogan ist ja, wird gerade immer wieder mal zitiert mit diesem Ausspruch, dass die Demokratie wie eine Trambahn ist, auf die man aufsteigt und dann auch wieder abspringen kann, wenn man sein eigenes Ziel erreicht hat. Herr Mayer, Ungarn als illiberaler Staat, vielleicht ein paar Worte nochmal dazu. Wie lässt sich das alles erklären?
Ja, ich habe schon einiges gesagt. Es hat zu tun mit dem, mit den grundlegenden Schwächen der Transformationsländer im Hinblick auf Institutionen, die nach dem Kommunismus erst aufgebaut werden mussten. Das war eben mal wirklich nicht einfach. Es gab dann, wie gesagt, die Zeit, wo man große Hoffnungen hatte. Es gab den Vorlauf zum EU-Beitritt, der dann 2004 erfolgte. Und es gab dann diese langsame Resignation, Frustration, dass eben der Wohlstand, den man sich zumindest erhofft hatte, in einem Zeitrahmen von einer Generation, ja, 25 Jahre, und das sind jetzt 27 Jahre seit der Wende, dass man in diesem Wohlstand bedeutsam weiterkommt. Und das ist in all diesen Ländern eigentlich nicht so geschehen. Vielleicht für einige Schichten. Es gab auch eine stärkere soziale Polarisierung der Gesellschaft. Klarerweise, wenn Kapitalismus eingeführt wird, dann werden natürlich schon welche reich auch, ja, auch in diesen Ländern. Und es gibt sicherlich auch jetzt größere soziale Gegensätze, die man ja auch gar nicht so wahrnahm und kannte aus der Zeit davor. Das heißt, auch das wird als Erschwernis oder als Problem empfunden. Und
es gibt keine kulturelle Prägung sozusagen, das würden Sie ablehnen.
Ich bin kein Anhänger dieser Essentialismen. Mhm. Also Ungarn ist sowieso ein sehr mitteleuropäisches Land, immer gewesen, Tschechien sowieso, ja, Polen eigentlich auch. Ja, das sind sehr mitteleuropäische Länder, die aber in der Geschichte eigentlich immer schlecht weggekommen sind, meist nicht aus eigenem Verschulden, sondern weil sie in den Interessenssphären von Großmächten lagen und die über ihre Köpfe hinweg kämpften. Und in noch größeren, und in ähnlichem Maße gilt das natürlich jetzt auch für Südosteuropa, den sogenannten Balkan, der tatsächlich wilder, zerklüfteter ist, auch der Menschenschlag, wie man so schön sagt, wirkleiniger, ruppiger und so weiter. Aber das sind Klischees, ja. Und wenn ich dieser Region anschaue, dann ist das auch eine Geschichte mit sehr viel Gewalt und sehr viel Gewalt von außen, von Akteuren, die immer wieder dort Positionen auszufechten zu glauben mussten. Ja? Und das ist über diese Regionen, über die Bürgerschaften, über diese Leute hinweg gerast, immer wieder. Und ist also sozusagen für mich dieser essentialistische Ansatz zu kurzgreifend. Klarerweise aber diese Peripherie-Zentrumserklärung, eben was ich eben ausgeführt habe, dass eben das sind die die sozusagen nicht Akteure und Gestalten, die Objekte von anderen waren.
Danke. Frau Seiko, Sie haben sich ja in Ihrer Prosa, in Ihren Theaterstücken auch mit Gewalt auseinandergesetzt, Gewalt während der Kriege. Die Frage hier, gibt es eine historische Prägung, den Homo Balkanicus, der zu vielem fähig ist in Bezug auf bestimmte Formen, also undemokratisch, Konfliktlösung durch Gewalt, sowas?
Ja, vrsta, kako bih rekla, tradicije postoje u cijelokupnoj evropskoj povijesti.
Ich glaube, diese Art der Tradition in der gesamten europäischen Geschichte.
Tako da mislim da oko toga ne moramo duljiti, svi znamo, svi smo za nacizam, svi smo čuli za imperializam, tako da u tom smislu ne mislim da balkanski, tu bi se složila sa gospodinom Merom, su imalo drugačije, to je smisli zapravo bili čak u nešto, u nešto skromniju poziciju s obzirom na nasilja i agresiju.
Wir kennen alle, wir wissen, Nazi-Herrschaft war und was Faschismus war und Imperialismus war. Und da würde ich Herrn Mayer zustimmen, dass wir uns da nicht wesentlich unterschieden haben und dass wir in einer duldenden Position waren.
Wie mislim da, da demokracije u Hrvatskoj, to jest u prostorima bivše Jugoslavije, ali skoncentrirat ću se na Hrvatskoj, ona je specifična jer, jer Jugoslavija, to jest Hrvatska je imala specifičnu povijest. Bila, ona nije bila povijest velikih diktatura kao što je to bilo u Rumunjskoj ili nekim drugim zemljama koji su imali komunizam. Dakle, ne možemo je svrstati čisto ni u to, ni u tu vrstu zemalja koje iz jedne diktature ulaze od jedan pod u, u, neo, u neoliberalište.
Ich kann auch nicht sagen, dass Kroatien und überhaupt Jugoslawien, jetzt konzentriere ich mich auf Kroatien, dass Regionen aus, eine, aus einem Imperium anderen gekommen sind, dass sie, dass sie sich nicht, dass sie, zum Beispiel es gibt auch früher kommunistische Länder, die früher imperialistische Länder waren. Und das haben Balkan nicht, nicht gehabt in dem Maße. Und deswegen ist es vielleicht ein bisschen hart.
Ich möchte sagen, ona ima jednu specifičnu povijest i negdje Jugoslavija imala jedan, kako bih rekla, ona bila nekakav socijalni eksperiment, društveni eksperiment. I čini mi se da kada komunizma je trebalo nešto, je trebalo mnogo toga izgraditi, da s obzirom na jugoslavenski komunizam, to je socijalizam, je trebalo mnogo toga sačuvati.
Ja, es ist eine specifische Geschichte in, in der Region und man sagt, man hätte von Kommunismus irgendwie, man hätte danach vieles aufbauen sollen, aber ich meine, man hätte vieles Kommunismus aufbewahren sollen.
Poput samoupravljanja u tvornicama, poput besplatnog školovanja.
Zum Beispiel Selbstverwaltung in Fabriken oder kostenlose Schulausbildung.
Dakle, to su, o tome govorimo, onda govorimo zapravo o nekakvim društvenim institucijama koje, koje, su, koje su vrlo tipične za, za, za demokratske procese.
Davon spreche, spreche ich von gesellschaftlichen Prozessen, die sehr typisch sind für, für sozialistische
Kada pogledate, na primjer, poziciju žene u socijalizmu, unutar socijalizma i poziciju žene danas u, u modernoj Hrvatskoj, ona je daleko rigidnija nego što je bila prije.
Zum Beispiel die Stellung der Frau im kommunistischen Staat in Kroatien und wenn man das mit der Stellung der Frau heute vergleicht, müssen wir zum Schluss kommen, dass es heute schwieriger ist und härter für die Frauen.
Na današnju poziciju u Žetskoj silno djeluju vrlo konzervativne katoličke organizacije, primjerice.
Zum Beispiel auf heutige Frauen in Kroatien haben großen Einfluss konzervative katolische Verbände.
Organizacije katoličke djeluju zapravo ruku pod ruku sa desnom politikom.
Und Verbände arbeiten Hand in Hand mit der rechten Politik.
Imate zapravo onda desnu politiku i katoličke organizacije koje danas stvaraju nešto što se zove hrvatski identitet i proglašavaju taj identitet, identitet tradicionalno potpuno krivo.
Und die beiden tun etwas, was man heute als neue kroatische Identität bezeichnen und Identität ist widerspricht dem bisherigen Tradition.
Tradicionalizam, te vrste konzervativni tradicionalizam nikad nije bio dijelom niti jugoslavenske, niti, niti, niti hrvatske.
Diese konzervative Haltung war nie in der Tradition der kroatischen Geschichte und Gesellschaft.
A da se događa unutar Evrope i unutar zapravo vrijednosti koje nema veze sa takozvanim europskim dijelima. I zapravo uvijek je pitanje kako je moguće da se, da se zapravo usred Evrope događaju ovakve.
Und alles das passiert mitten in Europa und die Frage stellt sich, wieso können in Europa, denn Kroatien, die solche retrograde Entwicklungen kommen. Denn das kommt bestimmt, entstammt nicht den lokalen Traditionen.
Ja, vielen Dank. Das war eine ganz klare Erklärung, also keine lokale Tradition, sondern ein Trend. Ist auch ganz klar, dass wir es mit einem Trend zu tun haben und wir sind von diesem Trend ja alle betroffen. Und da will ich jetzt mit meiner abschließenden Frage hier an das Podium kommen, nämlich was können wir tun, was müssen wir tun, wer muss denn überhaupt Verantwortung übernehmen, dass wir diese Trends haben? Das ist, glaube ich, eine Frage, der wir uns alle stellen müssen. Das ist die Frage, wer muss das machen? Ist das die Union? Sind es Regierungen oder ist es die Zivilgesellschaft? Wie haben wir das einzuschätzen? Sind es hoffnungsvolle Zeichen? Ja, fast eine Suggestivfrage. Wir sehen jetzt die Demos in Deutschland, Pulse of Europe, also da ist das so ein Anfang für europäische und demokratische Werte. Also blick mal vielleicht nochmal vorne und versuchen so irgendwo hinzugucken, wo gibt es Ansätze, dass es Widerstand gibt gegen diese Tendenzen und dass sich die vielleicht wieder in eine andere Richtung geht, also in eine gute Richtung. Das wollte ich schließend nochmal am Panel rumfragen. Herr Mayer, wollen Sie damit anfangen?
Ja, fange ich auch gleich mit meinem Lieblingsland Ungarn an, weil der ja schon am längsten dort und die Frage, und dort scheint ja besonders hoffnungslos zu sein. Nun, großen Optimismus kann ich da nicht versprühen, aber es gibt immer wieder widerständig. Ich meine, auch wenn Mehrheiten, gefühlte Mehrheiten hinter solchen Autokraten stehen und ihren Wahnwitz sozusagen akklamieren, stellt sich dann oft, das ist irgendwie so eine Klack. Und wenn es dann darauf ankommt, dem wirklich die Stalten, bin ich mir gar nicht so sicher, dass die ihm dann folgen. Und wenn jetzt pfiffige andere Akteure, dann sind diese Leute zumindest relativ schnell verunsichert. Beispielsweise gibt es eine neue politische Gruppierung von Leuten, die sind 27, 28 Jahre. Das heißt also, die wurden geboren, als es die Wende gab. Und die nennen sich Momentum. Und die haben zum Beispiel die sinnlose Olympia-Bewerbung, Herzensanliegen von Herrn Orban war, durch ein erfolgreiches Volksbegehren, durch das 160.000 Unterschriften in der Stadt Budapest, die betroffen gewesen wäre, zu. Und diese Gruppierung, die aber auch schon 2 Jahre im Untergrund, das heißt also so privat gewirkt hat, um sich vorzubereiten, etwas zu werden, diese Gruppierung wird jetzt eine politische Partei werden. Also mal sehen. Es gab früher schon so Protestbewegungen in Ungarn, es gab Protestbewegungen auch zum Beispiel in Bosnien-Herzegowina im Jahr 2014, es gab die Gezi-Park-Bewegung in der Türkei. Bei vielen dieser Bewegungen, die von auch jungen urbanen Schichten getragen wurden, ist das dann eigentlich nach wieder in sich zusammengefallen. Da hat die Nachhaltigkeit gefehlt. Und es müssen sozusagen diese jungen Akteure auch lernen, politisch zu werden, also politische Strategien auszuarbeiten, kann dann daraus was werden. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr am Herzen liegt, was können jetzt die Westler tun? Natürlich muss ein Wandel von innen kommen, aber er kann natürlich auch von außen gestört, behindert oder gefördert werden. Was mich besonders irritiert ist, dass eben sehr viele westliche Unternehmen, Multis, das Spiel eines Viktor mitmachen. Viktor Orban steckt das Geld der EU-Förderungen, die großen Gelder, in die Taschen von Oligarchen, die dann wiederum nicht selber die Kapazität, zum Beispiel eine Autobahn zu bauen, die aber dann den Auftrag weitergeben an die österreichischen Straßenbauunternehmen, die also hier komplizenhaft mitmachen. Das sind völlig überpreiste Dinger, bei uns überpreist bekanntlich. Ja? Und diese Extraprofite stecken sich dann Orbans in die Taschen. Und diese österreichischen, deutschen, sonstigen Unternehmungen machen mit. Und da gibt es dann noch Beispiele aus vielen anderen Bereichen, die ich jetzt nicht aufzähle.
Ja, vielen Dank. Also wir müssen uns da auch an der eigenen Nase fassen, auch in unseren Ländern, was wir sozusagen da auch mit an Verantwortung haben. Unsere Wirtschaftsleute, vielleicht auch unsere Regierungen, indem sie bestimmten Autokraten den Hof machen oder eine Bühne präsentieren. Ganz kurze Antworten bringen. Ich mache jetzt mal weiter bei Herrn Karadag. Und zwar in der Türkei ist es ja ganz extrem. Also die Repression und den enormen Druck, den physischen Druck, den mentalen Druck, Position auf alle Kritik. Was gibt es da für eine Hoffnung?
Erstmal keine. Erstmal deswegen. Wissen Sie, autoritäre Herrscher sind nicht dumm. Die wissen es für ein prekäres Spiel, was für eine prekäre Position die haben und wie weit reisen können. Und die sind natürlich sehr aufmerksam, gucken, wer bewegt sich jetzt in meinem Umfeld. Und das Ironische und Traurige ist in der Türkei, dass Erdogan und KP nicht mal mehr verschleiern, wie viel Gewalt sie einsetzen. In anderen Regimen zeigt man nicht zur besten Sendezeit, wie 50 Leute aus irgendeiner abgeholt werden, weil man das eigentlich nicht gut findet und weil das nicht schön ist. Ja? Das ist nicht das, auf das man abgeben möchte. Aber in dieser Dynamik ist man gerade, dass man das einfach offensichtlich tun kann und die Leute interessiert, sie nehmen es zur Kenntnis, sie sind eingeschüchtert, sie machen. Und in so einem Kontext ist es jetzt sehr schwer, Gegenmacht aufzubauen. Die einzigen, die bekommen haben, der Regierung ein bisschen die Grenzen aufzuzeigen, waren die Frauenprotest, aber auch immer nur als Antwort auf sehr radikale antifeministische Politikvorhaben. Ja, dann kommen auch mal Gruppen von Frauen zusammen, mobilisieren, und bei Frauen ist derzeit irgendwie Stopp. Das heißt, vielleicht können wir die alle vorschicken und dann kämpfen die ein bisschen mehr Freiheit.
Ja. Frau Wunsch, vielleicht ein paar Sätze dazu, was kann die EU machen, was müsste sie machen, welche Programme möglicherweise sich da denken oder sind ohnehin schon einmal laufen, um das in eine andere Richtung zu bringen. Ganz kurz jetzt, wir haben noch insgesamt 5 Minuten.
Also zu Aussagen, langfristiger Wandel kommt aus dem Inneren, trotzdem kann er natürlich von liberalen Mitgliedstaaten und eben auch von der EU flankiert werden durch weichere Mechanismen. Ich finde gerade, worauf die EU setzen sollte in dieser fehlenden Beitrittsperspektive, wo wir quasi wenig offizielles Engagement haben mit den Regierungen der Region, wäre auf Programme, die eine von demokratischen Standards einerseits in der Beamtenschaft und in der Zivilbevölkerung stärken, bereits Beratungsprogramme, wo Mitglieder von Institutionen, von Ministerien aus Mitgliedsländern in die Balkanländer gehen und die geht über einen längeren Zeitraum beraten. Andere Möglichkeiten sind Austausche auf Universitätsebene. Auch viele, viele Bürger in den Westbalkanstaaten waren tatsächlich in der EU, das heißt, haben auch eigentlich nur ein sehr idealisiertes Bild davon, was gelebte Demokratie bedeutet. Und schließlich Weiterbildung junger Führungskräfte. Also wirklich mit dieser Idee, Reformkräfte im Inneren zu stärken, auf die kommt es langfristig für die Demokratie an. Und die kann dann auch durch andere Wahlen hoffentlich illiberale Kräfte ablösen.
Ja, vielen Dank. Ivana Saiko, Sie als Autorin, als Künstlerin, haben Sie Mittel gegen, mit Ihrer Kunst quasi gegen autoritäre Tendenzen zu wirken? Sehen Sie da irgendwelche Mittel, als etwas beizutragen?
Mislim da već način na koji ja govorim jasno upućuje da o političkoj situaciji koja se danas bi u Europi ne može samo govoriti iz pozicije umjetnosti, već iz pozicije odgovornog građanina koji je u stanju izaći iz neke komforne zone.
Ich glaube, es ist auch klar, so wie ich spreche, dass
Mislim da ja da način na koji ja govorim sada za ovim stolom će na to da se o političkim stvarima koje se danas događaju u Europi teško je govoriti iz pozicije i umjetnosti, već treba govoriti iz odgovorne građanske pozicije i tako djelovati.
Ich glaube, aus der Art und Weise, wie ich spreche, dass man heute nicht sprechen kann über künstlerische und sonstige Positionen, sondern aus der Verantwortung der Gesellschaft.
Ujedno je istina da zapravo primjerice književnost ili kazalište koje možda 90 nije bilo toliko bitno početkom ovog stoljeća najednom postaje jako bitno, jer se jako monitorira šta se zapravo igra u kazalištima ili šta se piše, što je jedan od zapravo da se demokracija, da se polje demokracije sužava čim postoji ta vrsta kontrole nad umjetnošću.
Und sehr interessant anzumerken ist, dass Theater und Literatur in den 90er Jahren nicht so wichtig waren, jetzt am Anfang des Jahrhunderts, was auch dafür spricht, dass es eine Engung gibt.
Što je naravno znak toga, jer autoritativni režimi nije stalo da se zna što ljudi zapravo pišu, što pisci pišu, dok je u demokratičnim sistemima nije toliko bitno, jer svi mogu pisati bilo što.
Denn jetzt ist den Menschen sehr wichtig, was geschrieben wird, was veröffentlicht wird. In einem Demokratiesystem ist das egal.
Ja bih htjela reći da mislim da nekako da i u Hrvatskoj i ja sam među njima su odavno izašli svoje komfortne zone i da smo se mi i prvi bili organizirali, da smo bili dio velikog pokreta koji uspio napraviti krizu prve dade vlade morala dati ostavku.
Aber wir Künstler in Kroatien haben schon längst unsere komfortable Position verlassen und wir haben auch letztes Jahr Krise hervorgerufen in Kroatien und das heißt, hat schon Erfolge erzielt.
Kriza vlade uzrokovala je smjenu te prve desne vlade, bila je direktno uzrokovana zapravo činovima i onim što smo mi kao građani radili.
Das hat Krise diese rechte Regierung und der Fall von der war bedingt durch das, was wir als Künstler getan.
S druge strane, isto tako vjerujem da transkontinentalni pokret žena govori za demokraciju također na nek tječe na demokratične procese u svim zemljama koje smo spominjali.
Und ich glaube, dass die transkontinentale Bewegung der Frauen auch eine Rolle spielt und in allen Ländern adaptiert wird und zu irgendwelchen Bewegungen führt.
Mislim na 8. Mart u Zagrebu je 60.000 ljudi marširalo ulicama, mislim da to nešto da.
In diesem Jahr am 8. März International Frauentag haben 60.000 nicht nur Frauen, überhaupt Menschen demonstriert in Zagreb.
To je ipak da postoji jedna politička dinamika koja, možemo reći, da li će imati pozitivne ili negativne rezultate, ali stoji.
Also man kann sagen, dass es eine bestimmte politische Dynamik gibt. Wir wissen nicht, welche Resultate sie zeitigen wird, aber sie gibt es.
Ja, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich, diese Aussicht am Ende, dass es die Frauen vielleicht sein werden, jetzt hier auch am Beispiel der Türkei gesagt, eine schöne Vision, die Frauen den Unterschied machen, dass diese autoritäre Wende nicht so weitergeht, sondern dass wir eine Wende zum Besseren haben. Despoten auf dem Vormarsch, wir haben uns mit Ostmittel- und Südosteuropa beschäftigt. Ich glaube, wir haben ganz, ganz gute, kenntnisreiche Einblicke hier gewinnen können. Wir haben uns hier viel Zeit diskutieren, aber ich glaube, die Zeit ist schnell vergangen. Es war wert, hier hoffentlich auch für zuzuhören. Mir hat es großen Spaß gemacht, hier das zu moderieren. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei all Ihnen hier am Podium für Ihre Beiträge, für Jana Wittmann, für die Übersetzung. Besten Dank. Ich wünsche Ihnen noch gute Diskussion, einen guten Besuch hier auf der Messe in Leipzig. Vielleicht darf ich am Ende noch sagen, wer ich bin. Ich bin der Geschäftsführer der Südosteuropa-Gesellschaft, die das hier hauptsächlich veranstaltet hat. Traduki und Abdos, der Vorstand, Herr Warmbrunn, Dr. Warmbrunn sitzt hier hinten. Ich freue mich auch über diese Kooperation. Vielen Dank und einen schönen Nachmittag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.